Thank you. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Ja, wir hoffen auf deine Vergebung, denn wenn du Schuld anrechnen willst, wer könnte da bestehen? Wir bitten dich, erbarme dich über uns. Dass er seinen Sohn gesandt hat, dass wir noch Sünder waren, damit wir leben sollen. Lass uns anbeten.
Hinabgeschieden in das Reich des Todes, am dritten Tage auch jetzt das nächste Lied, 125.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das ist so der Eingang immer zur Predigt, der die Predigt auch unter die Gnade Gottes stellt. Es war nun gleichzeitig aber auch für mich ein kleiner Hörtest. Geht es so von der Lautstärke und Geschwindigkeit her? Sieht man, wenn man mal irgendwo steht, wo man nicht so häufig steht, ist das oft schwierig. Also die, die jetzt nicht genickt haben, die hören eh nichts. Oder sie beschweren sich sonst einfach mittendrin, wenn sie merken, es reicht von der Lautstärke nicht aus. Mikro geht auch. Zeit. Das Thema, das ich mir für diesen Gottesdienst gestellt habe, heißt, die Zeit ist reif. Manchmal ist das nämlich so, dass die Zeit einfach reif ist. Wir haben, meine Familie und ich, dieses Jahr unseren Urlaub auf Bornholm verbracht. Wir waren reif für die Insel. Bornholm, eine herrliche Insel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal da war, wie das bei Inseln so ist. Außen viel Küste und innen eigentlich nur Landwirtschaft. Felder, Weizen, Gerste, alles war gerade so richtig gelb, als wir auf der Insel ankamen um den 25. Juli. Als wir Anfang August zurückfuhren, war alles abgeerntet. Wir waren so mitten in der Erntezeit auf der Insel. Das jetzt schon. Früher war Ernte mal im September und Anfang Oktober dann das Erntedankfest. Darum feiern wir das heute auch noch, Anfang Oktober. Heute ist die Ernte allemal einen Monat früher. Schon im August, Ende Juli geht es los. Auch wir merken das sonst, die Tage werden schon wieder kürzer. Das Wetter erinnert eher an Herbst als an Sommer. Das Obst ist reif. Die Kindertagesstätten fangen schon gleich nach der Schule an mit der Vorbereitung auf die Erntedankaktionen. Und so war für mich plötzlich das Thema da, die Zeit ist reif. Reif. Reife. Von der Wortherkunft bedeutet es, reif ist das, was abgepflückt, was abgeerntet werden kann. Jegliches, alles hat seine Zeit und dann ist es plötzlich soweit. Im Weiteren bedeutet reif dann das, was ausgereift ist, was fertig ist, ausgebildet ist, die allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium. Das ausgereifte Produkt kann verkauft werden. Die Zeit ist reif. Es ist ein Zeitpunkt gekommen, an dem etwas ausgereift ist, abgepflückt werden kann, neu anfängt. Und wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, wenn man vergisst, den Apfel zu pflücken, dann vergammelt er. Dann geht die Zeit darüber hin. Aber vor der Reife ist immer ein längerer Prozess. Da ist etwas gegoren, herangereift, bis es soweit ist. 10 Jahre bis zur mittleren Reife, 12 Jahre bis zum brauchbaren Single Malt Whisky, 24 Jahre vom 3. bis zum 4. Weltmeistertitel. Jetzt war die Zeit reif. Die Zeit ist reif für etwas Neues, etwas anderes. Das gibt es immer wieder im Leben. Im Heranwachsen, im ersten Viertel der Lebenszeit ist das ständig zu spüren. Schulbeginn, Berufswahl, Partnerwahl, Wohnortwechsel. Aber auch dann, das hört ja nicht auf, es bleibt immer wieder spannend. Immer wieder mal ist die Zeit reif, etwas Neues, etwas anderes zu wagen. Gut, wenn man merkt, wann dieser Zeitpunkt da ist, dass dieser Zeitpunkt da ist. Gut, wenn man ihn nicht verpasst. In einem Bibeltext wird sehr schön von einem Mann erzählt, der genau das erlebt hat. Plötzlich war die Zeit reif, war der Zeitpunkt da und er hat es gemerkt und hat zugegriffen. Wir hören jetzt gleich aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 27 bis 32.
Da sah Jesus einen Zolleinnehmer mit Namen Levi. Der saß in einer Zollstation. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Dann ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihm. Dann schwärmten die Pharisäer und die Schriftgelehrten unter ihnen, Warum esst und trinkt ihr den Zoll an jemanden und schuldbeladene Menschen? Jesus sagte ihm zur Antwort: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Gerechten zu umkehren zu bringen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind, sie sollen zu Gott umkehren.
Tolle Geschichte, oder? Da war ein Zolleinnehmer mit Namen Levi, der saß an seiner Zollstation. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Der Job als Zolleinnehmer hatte ohne weiteres seine Vorteile, auf jeden Fall. Rechtssicheres Einkommen, auch gar nicht so schlecht. Heute schon wissen, was morgen kommt. Und dass das Einkommen für das Auskommen auch hereinkommt, ist auch wichtig, absolut. Körperlich war es auch nicht zu anstrengend, doch, da kannst du eigentlich nicht meckern. Der Job hatte allerdings auch seine Nachteile. Er war nicht gerade beliebt, weil er den anderen das Geld abnahm und immer wieder dieser Rechtfertigungsdruck, warum er mit den Römern, mit den Machthabenden zusammenarbeitete. Dass das System der Zolleinnehmer damals funktionierte anders als unser Finanzsystem heute. Und selbst da klagen wir manchmal schon. Aber damals war es so, dass die Zolleinnehmer für ihren Bereich den herrschenden Römern einen bestimmten Betrag bezahlten vorher. Die kriegten ihr Geld also auf jeden Fall. Und dann mussten die Zolleinnehmer über die Zölle, wenn die Leute in die Stadt wollten und Handel trieben und Waren mitbrachten oder rausführten, dafür dann Zölle einnehmen. Und diese Zollsätze konnten sie selber festsetzen. Und die waren manchmal recht hoch angesetzt. Also einige haben dann in ihrer Freiheit, das ansetzen zu können, gut zugelangt und wurden richtig reich, wie zum Beispiel der Oberzöllner Zachäus, von dem in einer anderen Geschichte erzählt wird. Von dem Zolleinnehmer Levi wissen wir nicht, wie viel er eingenommen hat. Es wird nichts Negatives über ihn gesagt. Aber die Tatsache, dass er Zolleinnehmer, dass er Zöllner war, reichte schon aus, ihn unbeliebt zu machen. Es gibt ja solche Berufe, die schon per se bei den Menschen unbeliebt sind. Und so saß Levi da, in seiner Zollstation. Tag ein, Tag aus. Immer im selben Trott. Hätte er ein Radio gehabt, hätte er vielleicht gerne Don't Worry, Be Happy gehört. Man muss ja irgendwie fröhlich dabei bleiben, aber bleibt das Leben so? Oder kommt noch was anderes? Und wofür mache ich das eigentlich? Vielleicht hat er nach Perspektiven gesucht. Was kommt denn noch? Und wohin geht meine Lebensreise? Was ist denn jetzt eigentlich dran? Der Text, liebe Schwestern und Brüder, reizt mich zu fragen, wo ist eigentlich meine Zollstation in meinem Alltag? Wo ist mein Ort, meine Situation, in der ich sitze und in der ich nach Perspektiven suche? Mein Ort, an dem ich den Eindruck habe, es läuft zwar, aber es geht nicht vorwärts. Wo ich das Gefühl habe, ich bin so in diesem Hamsterlaufrad drin und komme da gar nicht raus, anstrengend genug, aber es geht nicht weiter. Wo ist Ihre Zollstation? Da war ein Zolleinnehmer mit Namen Levi, der saß an seiner Zollstation. Aber halt, eigentlich fängt der Text ganz anders an. Der Satz beginnt mit den Worten: Da sah Jesus. Da sah Jesus einen Zolleinnehmer mit Namen Levi. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sah ihn. Das ist eine Wendung, die ganz oft in der Bibel vorkommt, von Gott und von Jesus, dass er sieht. Gott sah ihre Not und dann führt er das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei. Jesus sieht die Menschen und es tritt Veränderung ein. Wenn es heißt, Jesus sah, dann meint das mehr als ein kurzes mit den Augen wahrnehmen, wie Sie vielleicht Ihren Banknachbarn, Ihre Banknachbarin kurz gesehen und begrüßt haben. Jesus sieht mehr als die Oberfläche. Er sieht in das Innere. ins Herz, in die Hoffnungen, die wir haben und in unsere Nöte genauso hinein. Jesus sieht in unsere Sehnsüchte hinein und in die Möglichkeiten, die da sind, in unser Potenzial. Jesus sieht einen Zolleinnehmer mit Namen Levi und er sieht ganz viel mehr, den ganzen Menschen. Auch all das, was in ihm herangereift ist und klar ist zur Ernte. Jesus sieht, wann und wo für einen Menschen die Zeit reif ist, neue Wege zu gehen, neu zu denken, neu zu handeln. Ich finde das so toll an unserem Gott, dass er uns so sieht, nicht bedrohlich, sondern liebevoll. Nicht einschüchternd, sondern dass er unser Potenzial herauslocken möchte. Ich finde so toll, dass Jesus sagt, du bist bei mir angesehen. Du hast ein Ansehen, das du gar nicht verlieren kannst. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Probier mal was aus. Jesus nimmt unsere Sehnsüchte ernst. Übrigens auch unsere Verletzungen, auch die sieht er und möchte sie ausheilen. Viele andere versuchen, Levi gar nicht erst anzugucken. Das macht man dann so. Also wenn man weiß, der kann mir auch Geld abnehmen, dann kann der falsche Blick ja schon bedeuten, dass die Zölle gleich nach oben gehen. Also manche Menschen guckt man nicht an, die könnten was von einem wollen. Für uns in Sitzungen immer, wenn einer fragt, wer macht das Protokoll, guckt keiner mehr. Alle gucken nach unten. Die meisten schauen Levi nicht an. Es könnte was Negatives bedeuten, ein falscher Blick und schon hat es Konsequenzen. Jesus sieht ihn an und sieht ins Herz. Ich sehe quasi vor mir, wie Jesus auf Levi zugeht. Wahrscheinlich gar nicht schnell, so stelle ich mir das vor, aber doch direkt. Und Levi merkt, da kommt einer. Und denkt vielleicht, was will der denn? Der hat doch offensichtlich überhaupt nichts zu verzollen. Was will der denn von mir? Vielleicht begegnet Levi aber auch schon seinem Blick. Merkt schon, wie etwas aufbricht. Ich sehe, wie Jesus auf den Levi zugeht, sich vor seine Zollstation stellt und sagt, komm, folge mir. Mehr nicht. Und das Erstaunliche, Levi macht's. Für ihn war die Zeit reif. Kennen Sie das auch, liebe Gemeinde? Da gärt etwas in einem schon ziemlich lange, aber die eigentliche Entscheidung, die fällt in einem ganz kurzen Moment. Da merkt man, die Zeit ist reif und jetzt muss entschieden werden und jetzt mache ich's. Ziemlich schnell, wenn nicht jetzt, wann dann? So ist das hier. Und es heißt dann, da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm nach. Ein ziemlich radikaler Bruch, liebe Schwestern und Brüder. Dass Levi nun nicht aber einfach ohne alles abgedampft ist, macht dann schon deutlich, wie der Text weitergeht. Da heißt es dann, später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen. Aber Levi zieht doch eine ganz klare Linie. Es fängt mit Jesus etwas Neues an. Vielleicht kann man auch sagen, es bekommt alles eine ganz andere Qualität. Der Glaube ist nicht etwas, das neben den Sport und den Hobbys und dem Job und der Familie noch ins Zeitregal gestellt wird. Da kommt der Glaube zum Tragen. Sondern er ist etwas, der alles verändert. Alles. Levi ließ alles zurück. Diese Redewendung gibt es sehr häufig im Neuen Testament und wird immer dafür gebraucht, um diese Hinwendung zu Jesus zu beschreiben. Wenn die Zeit dafür reif ist, dass man merkt, dass man mit Jesus neue Wege geht, dann hat das mit einer ganz klaren Wende zu tun. Umkehr. Dann ist etwas zu Ende gegangen und ganz Neues geschieht. Und das heißt nicht, liebe Gemeinde, dass alles gleich anders ist, aber alles ist anders. Also selbst das, was genauso ist, ist jetzt anders. Klingt das komisch? Stellen Sie sich vor, Sie haben im Lotto gewonnen. 5 Millionen oder 10 Millionen. Warum? Sie haben die Nachricht gerade gehört. In dem Moment ist alles noch genauso und doch ist alles ganz anders. Vielleicht ist der 15 Jahre alte Fiat Cinquecento, den Sie vorm Haus stehen haben und der gerade noch durch den TÜV gekommen ist und Sie sehr froh darüber waren, jetzt auf einmal viel zu klein und völlig abgängig. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind frisch verliebt, vielleicht sogar in den eigenen Ehepartner, aber wieder ganz frisch verliebt. Also es hat so richtig gefunkt. Da stehen Sie dann vielleicht morgens auf, zur selben Arbeit gehen Sie hin und doch ist es ganz anders. Selbst die Kollegen sind anders, auch wenn es dieselben noch sind. Da haben Sie das Alte verlassen. Und so ist das auch, wenn man Jesus ganz neu begegnet. Wenn der Glaube neu Feuer fängt, wieder lebendig wird. Vielleicht sogar, wo man Jesus eigentlich schon lange kennt. Das ist wie ein Jackpot, wie eine aufgeblühte Liebe und noch viel mehr. So ist das auch, wenn man spürt, die Zeit ist reif für neue Wege mit Gott. Und nun auf einmal, vielleicht heute, Jesu Blick ganz neu spürt und hört, komm, folge mir. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Allerdings ist das oft nicht so ganz klar und deutlich wie bei Levi, wenn Gott einen ruft. Oder wie bei den anderen Jüngerberufungen im Neuen Testament. Ich habe mir das manchmal schon so gewünscht, so ganz klar von Gott zu hören, hey Kuno, das ist jetzt dran, geh diesen Weg, die Entscheidung musst du treffen, das musst du in Angriff nehmen, komm, folge mir, geh diesen Weg. Aber ich weiß auch nicht, ob das für Levi damals wirklich einfach war. Da kommt ein dahergelaufener Wanderprediger, über den man vielleicht schon manches gehört hat, der aber, machen wir uns nichts vor, auch sehr umstritten war. Und der sagt einfach, komm, folge mir. Hätte ich das gemacht? Und wie viele Menschenverführer gibt es auch heute? Wie viele Menschen sind gerade auch in den letzten Zeiten in einen fanatischen, zum Teil militanten, religiösen Fundamentalismus hineingeraten? Die Nachrichten sind ja voll davon. Mich beunruhigt das zutiefst. Hier gilt es fein und genau zu unterscheiden. Wenn es heißt, Levi ließ alles zurück, dann meint das das, was sein Leben eng gemacht hat, was sein Leben an der Entfaltung gehindert hat. Dann meint das das, was ihn gebunden hat. Jesus möchte, dass sich das Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, entfalten kann, groß wird, zur Blüte kommt, wächst. Levi ließ alles zurück, heißt gerade nicht, dass er seine sozialen Beziehungen zurückgelassen hat. Später gab Levi in seinem Haus, so heißt es in dem Text, ein großes Festessen. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihnen. Da sind sie alle zusammen. Und die Feste, von denen immer wieder in der Bibel erzählt wird, sind immer auch ein Bild für die Einladung Gottes, die allen gilt. Gerade nicht als enge Geheimtreffen, sondern als Fest für alle, als offene Feste. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten kriegen das mit, denn sie sind irgendwie dabei, sind eingeladen. Sie hätten es nur gerne ein bisschen enger, ein bisschen geschlossener. Sie beschweren sich, dass Jesus mit Zolleinnehmern und schuldbeladenen Menschen zusammen ist. Mit solchen, die als ungläubig und gottlos gelten, mit solchen, die eigentlich ja nicht zu uns passen. Jesus wendet sich ihnen zu und sagt ihnen, gerade für die bin ich gekommen. Gerade für die, die nicht schon fertig sind und alles genau wissen, was gut und was richtig ist, was dran ist und was nicht dran ist. Er ist gerade für die gekommen, die merken, dass die Zeit reif ist, etwas Neues zu machen. Zeit für Veränderung, für Neuanfänge. Die merken, dass sich das Leben noch ganz neu entfalten kann. Ich habe den Eindruck, dass das, was hier von Levi erzählt wird in seiner Begegnung mit Jesus, nicht nur so ein einmaliger, punktueller Akt ist, sondern ein Prozess, der sich immer wieder wiederholt. Immer wieder komme ich an Punkte in meinem Leben, da merke ich, die Zeit ist reif. Da merke ich, dass ich mich zu lange wieder in meiner Zollstation, und manchmal ist es auch eine christliche Zollstation, eingerichtet habe. Da wächst die Sehnsucht nach dem Ruf, komm, folge mir. Und ich glaube, dass Jesus uns im Blick hat. dass er uns dann ansieht und herausruft. Er macht unser Leben zu einem immer neuen Abenteuer, in dem es sich entfalten kann, wenn wir uns nur herausrufen lassen und losgehen. Da ließ Levi alles zurück und folgte ihm. Und wir dürfen wissen, der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
arbeiten, dass es gut zu wissen, dass du das liebst und uns anziehst. Wie wir manchmal in unserer Zollstation sitzen und sie gleichsam nicht einmal wahrnehmen. Gib uns heraus, gib uns deinen Ruf zu hören, gib du uns dir immer neu zu folgen, gib uns den Mut für Veränderung und neue Erkenntnis.
Herr Jesus Christus, wir bitten für alle, die traurig und betrübt sind, für die Kranken und Sterbenden, für alle, die das Leben enttäuscht hat, für Eltern und Kinder. Vater, wir bitten dich auch für unsere Partnergemeinden in Berlin, in Kongo und in Mojaka. Lass dein Wort hell strahlen, damit die Geschwister in der Ferne mutig und zuversichtlich ihren Weg mit dir gehen.
Ja, Gott, mein herzlicher Vater, ich möchte dich bitten für unsere Gemeinde dieser Zeit der Herz. Du siehst diese Gemeinde mitten in der Stadt im Zentrum, mit all ihren Aufgaben, mit ihren Bedürfnissen. Wir bitten dich für die nächste Zeit und Weisheit, für die Entscheidungsgremien, das Kriterium, die Superintendenten, für alle, die beteiligt sind, daran festzulegen, wie es weitergeht. Wir bitten dich, dass du Weisheit gibst und dann keinen Geist für deine Entscheidungen anstehen. Wir bitten dich auch in Besonderheit für unsere Pfarrer, für die Möglichkeit, für alle, das tun, dass du sie mit Weisheit ausrüstest, die Dinge, die anstehen, leisten zu können, um dabei gefordert zu werden. Bitte dich auch, um Weisheit und Mut, Dinge üben zu lassen, die vielleicht an der Stelle nicht so richtig sind. Rüste uns aus mit deiner Weisheit und Mut, und dass du uns als Gemeinde in dieser Zeit in Besonderheit zusammen und in uns zusammen lassen.
Herr, unser Gott, wir bitten um Frieden. Schau mit deiner Barmherzigkeit auf die Menschheit. Stärke die Menschen in den Krisen- und Kriegsgebieten, die Hungernden, die Flüchtlinge, die Verzweifelten. Schenke Gedanken des Friedens den Verantwortlichen und Politikern in der Ukraine, Syrien, Irak, Israel und Palästina. Bitte beende das grausame Mord und die für die Menschen, die Waffen schweigen.
Und alles, was uns auf dem Herzen liegt, bringen wir nun in eine stille Gebet vor dich. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Sondern eine Lösung zu haben gelöst. Denn in deinem
sagt er gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.